Deep Dive Cleantech. Dein Business-, Investment- und Technologietauchgang zu grüneren Wirtschaften von DWR Eco. Deinem Moderator David Wortmann. Ab geht's.
Heute bin ich verabredet mit Johannes Kienberger. Er ist einer der drei Gründer von Delta Charge. Hallo Johannes.
Hallo David, vielen Dank für die Einladung.
Vielleicht ganz kurz vorab, damit wir es sofort einsortieren können. Was genau macht ihr denn mit Delta Charge?
Wir entwickeln, finanzieren und betreiben mit Delta Charge Batteriesysteme. Vor allem für den deutschen Mittelstand und im Speziellen für große Logistikfirmen.
Also im Bereich der Ladeinfrastruktur seid ihr unterwegs. Vielleicht gehen wir mal so ein bisschen vom allgemeinen Spezielle hinein. Wie schaut ihr denn gerade auf den Elektromobilitätsmarkt? Seit einiger Zeit sind wir mit dem Thema ja in Deutschland, da seid ihr hauptsächlich jetzt ja auch tätig, unterwegs. Andererseits haben wir so ein bisschen das Gefühl, das Thema kommt so ein bisschen ins Stocken. Wie schaut ihr denn da drauf?
Genau, also der Transportmarkt generell ist, glaube ich, eines der Sorgenkinder bei der Dekarbonisierung in Europa. Je nachdem, welchen Prognosen man glauben will, könnte der Transportsektor an sich bis zu der Hälfte aller Emissionen bis 2030 ausmachen, wenn nichts vorangeht. Und gerade im Schwerlastverkehr, also bei mittelschweren und schweren Trucks, sehen wir, dass die Technologie für die Dekarbonisierung eigentlich da ist. Die heutigen Elektro-Trucks schaffen bereits 400, 500, 600 Kilometer Reichweite und sind technologisch eigentlich auf Augenhöhe mit bestehenden Diesel-Trucks. Die große Frage, und der Logistikmarkt ist ein sehr rationaler Markt, ist, wann der TCO, also der Total Cost of Ownership, oder anders gesagt die Kosten pro Kilometer, für Diesel-Trucks günstiger werden als für Elektro-Trucks günstiger werden als für Diesel-Trucks. Und dieser Tipping Point, also der Punkt, an dem der TCO billiger wird, der wird in vielen Bereichen schon erreicht. Das Ganze ist marktgetrieben, nicht unbedingt von der Politik betrieben. Das heißt, es geht nicht um Subventionen, sondern es geht wirklich über die gesamte Lebenszeit, den Lebenszyklus eines Trucks, die Elektro-Trucks tatsächlich billiger werden. Die zwei großen Probleme und so die großen Roadblocks auf Englisch, die es gibt bei der Umsetzung oder bei der Einführung von Elektro-Trucks, sind einmal die Ladeinfrastruktur und vor allem die Netzkapazität. Man kommt bei Elektro-Trucks sehr schnell in sehr große Energiemengen, die man pro Tag laden muss. Und wenn man das Ganze mal multipliziert mit der Anzahl von Trucks, die zum Beispiel in Deutschland unterwegs sind, dann kommt man sehr schnell in Größenordnungen, die das aktuelle Netz nicht bedienen kann, vor allem in den Depots. Jedes Depot würde so viel Energie ziehen wie eine Kleinstadt.
Das schichten wir gleich nochmal alles ein bisschen nochmal ab. Vielleicht nochmal ganz kurz allgemein, weil ihr seid ja tatsächlich jetzt in dem Bereich Schwerlastkraftverkehr unterwegs. Da hieß es ja lange eigentlich, dass die Elektromobilität wettbewerbsfähig werden könnte, vor allen Dingen im Bereich PKWs, aber dass gerade im Schwerlastbereich dann doch andere Lösungen zum Tragen kommen, wie zum Beispiel Wasserstoff. Einige haben sogar von Biofuels auch gesprochen. Kannst du uns das mal so ein bisschen aufdröseln? Du hast ja gerade schon so ein bisschen auch über den Tipping Point gesprochen, der Kosten. Also wie ist denn da jetzt die Wettbewerbsfähigkeit? Also bis zu welchem Segment geht das denn, dass ihr sagt, da hat sich die Elektromobilität durchgesetzt, gibt es trotzdem auch noch Anwendungsbereiche, wo ihr sagt, da wird es auch in Zukunft noch alternative Antriebssysteme geben im Schwerlastbereich?
Also wir haben uns sehr lange damit auseinandergesetzt und auch mit allen großen Truck-Herstellern gesprochen. Es gibt bis auf vielleicht sehr, auf die Trucks, die über die Alpen über den Brenner fahren, gibt es praktisch keine Alternative zum Electric Truck. Der Electric Truck ist auf allen Ebenen billiger. Sowohl TCO, also pro Kilometer über den Lebenszyklus, aber auch in der Wartung. An sich ist Elektromobilität oder der Elektromotor die perfekte Lösung für Electric Trucks. Es geht eben um diese zwei großen Roadblocks, die man im Moment noch lösen muss. Aber MAN zum Beispiel geht davon aus, dass bis 2030 die Hälfte aller verkauften Trucks elektrisch sind. Und da geht es um die gesamte Bandbreite, also um die gesamte Modellpalette von kleinen Zulieferer-Trucks bis zu den großen 20, 30 Tonnen.
Und welche Antriebssysteme kommen dann sonst alternativ noch zum Tragen?
Also alternativ vielleicht, ganz vielleicht auf der Langstrecke noch Wasserstoff, wobei man da auch erstmal die Infrastruktur dafür aufbauen müsste. Aber eigentlich in allen Gebieten und es gibt viele Beispiele, wo das schon klappt. Man kann Elektro-Trucks jetzt schon eigentlich in sämtlichen Anwendungsgebieten fahren.
Und das heißt, jetzt nochmal ganz konkret zum Thema Wasserstoff und Biofuels, diese Bereiche werden dann aus eurer Perspektive heraus in Zukunft auch keine Rolle mehr spielen. Also das heißt, die werden sich im Markt jetzt nicht durchsetzen, allein aus Kostengründen.
Genau, es ist der Markt und der Logistikmarkt ist extrem rational. Noch relativ geringe Margen. Das heißt, da kann sich auch niemand eine Art Luxuslösung erlauben, sondern es ist komplett kostengetrieben und Electric Trucks stellen sich einfach als kostengünstigste Alternative heraus. Genau, es wird Nischenanwendungen für Wasserstoff und vielleicht für Biofuels geben, aber einfach die Energieübersetzung, also von der Energieproduktion, bis sie dann bei den Rädern ankommt, da ist der Elektromotor so weit vorne, dass sich die gesamte Infrastruktur, die man zum Beispiel für Wasserstoff aufbauen müsste, letztlich einfach nicht lohnt.
So, dann schauen wir mal sehr konkret jetzt in die Marktzahlen hinein. Also wir haben ja so ein bisschen alle wahrscheinlich noch im Blick, dass in den USA, wo dann von Tesla dieser, ich weiß jetzt gar nicht, wie hieß der eigentlich nochmal? Das war ja dieser Elektro-Truck, der sehr futuristisch auch ausgeschaut hat.
Genau.
Vorgestellt worden ist. Wie viele von diesen und natürlich auch von anderen Anbietern, vielleicht kannst du auch noch ein paar nennen, wahrscheinlich BYD würde ich mal vermuten, aus China. Und da wird es sicherlich noch ein, zwei andere geben. Also welche Anbieter gibt es denn da jetzt bereits und wie stark sind sie jetzt schon auch in dem Markt vertreten? Also speziell jetzt hier in Europa, natürlich auch in Deutschland, aber vielleicht auch so ein bisschen global, so ein paar Zahlen vielleicht nochmal mit uns teilen kannst.
Genau, also Europa ist auf jeden Fall einer der Vorreitermärkte. Ich glaube, der andere große Vorreitermarkt ist China. Da sind die chinesischen Anbieter schon sehr gut unterwegs. In Europa noch nicht so viel wie jetzt zum Beispiel, wie man es aus dem Pkw-Bereich kennt. In Europa dominieren immer noch die großen europäischen Hersteller. Das sind also die Traton-Gruppe, zu der MAN zum Beispiel gehört, Scania, Volvo, Mercedes. Das sind so die großen Anbieter. Die haben auch durch die gesamte Produktpalette eigentlich fast alle Modelle elektrifiziert. In der ersten Generation wurden noch, sagen wir mal, bestehende Dieseltrucks genommen und mit einer Batterie bestückt. Jetzt die neue Generation, das sieht man dann auch in Leistung, Reichweite etc., die wurden speziell für Elektromobilität designt, gebaut. Die Plattformen sind mittlerweile komplett elektrifiziert und es sind riesige Innovationssprünge, die man zwischen den, sagen wir mal, der ersten Generation Elektro-Trucks und jetzt der neuen Generation sieht. Und da ist Europa auf jeden Fall in der Vorreiterrolle. Innerhalb Europas gibt es dann nochmal Länder, die schon weiter sind oder weniger weit. Deutschland ist da mit vorne dabei. Aber es geht immer noch um einstellige Prozentbereiche an Neuzulassungen. Die Prognose ist aber, dass eben dieser Tipping Point in vielen Bereichen, gerade im Kurz- und Mittelstrecke, schon erreicht ist oder in den nächsten 1 bis 2 Jahren wirklich kippt. Und da wird der Markt relativ schnell reagieren. Viele Trucks sind geleased über nur wenige Jahre. Und da kann man dann, wenn die Ladeinfrastruktur bereitsteht, relativ schnell wechseln. Und dann wird es auch was man als exponentielles Wachstum bezeichnen könnte, wird es auch geben.
Okay, das heißt, die Fahrzeuge gibt es. Wer sind denn dort vor allen Dingen auch die Nutzer dieser Fahrzeuge? Sind es große Speditionsflotten? Sind das Einzelbetreiber? Vielleicht kannst du uns da auch so ein bisschen den Markt nochmal erklären, weil schlussendlich werden das ja dann auch dann eure Kunden dann auch sein.
Exakt. Also der Logistikmarkt ist durchaus sehr fragmentiert. Es gibt natürlich viele, viele große Player. Aber auch die großen Player, wenn man zum Beispiel auf der Autobahn fährt und das Logo von einem großen Logistikunternehmen sieht, oft sind das Subunternehmer, die für diese Logistikfirma fahren. Und das können dann einige Kleinbetriebe sein mit 5, 10, 15 Trucks. Grob gesagt kann man sagen, die Hälfte des Marktes fährt mit 10 oder 15, also auf jeden Fall unter 15 Trucks, also relative Kleinbetriebe, die andere Hälfte drüber. Aber der Markt ist durchaus sehr fragmentiert und man sieht eigentlich durch den ganzen Markt sogenannte Early Adopter. Es gibt große Logistikfirmen, die über die nächsten 10 Jahre planen, eigentlich die gesamte Flotte elektrisch umzustellen. Es gibt kleine Betriebe, die gerade mit den ersten Pilotprojekten anfangen. Das heißt, die kaufen sich 1, 2, vielleicht 3 elektrische Trucks, probieren es mal aus.
Und warum machen Sie das? Haben Sie jetzt schon aus Kostengründen oder weil Sie wissen, dass Sie sich darauf einstellen müssen und so ein bisschen testen? Also was ist denn dieser direkte Katalysator, jetzt zu sagen, ich gehe da jetzt schon mal drauf, obwohl die Fahrzeuge ja sicherlich noch sehr, sehr teuer sind und die Infrastruktur eben
genau,
auch noch nicht gelegt
genau.
ist.
Ich würde sagen, wir sehen im Markt 3 Gründe. Der erste Grund ist gerade aus den letzten Jahren eine Motivation heraus, sich zu dekarbonisieren. Also einfach der Betrieb und bei Logistikunternehmen sind die Fahrzeuge mit der größte Emissionstreiber, das Ganze zu dekarbonisieren. Und sind Electric Trucks einer der größten Möglichkeiten, das zu machen. Vor allem aber Gründe 2 und 3, nämlich dass es tatsächlich billiger ist. Die allerwenigsten kaufen sich einen Electric Truck, weil sie das aus intrinsischer Motivation machen, sondern weil sie sich das einmal durchgerechnet haben und das Ganze eben über den Lebenszyklus billiger ist. Das sehen wir vor allem auf Kurz- und Mittelstrecke. Einer unserer ersten Kunden ist eine bayerische Brauerei und die fahren täglich ihre Bierroute zu den verschiedenen Gaststätten und Getränkemärkten Und da, die haben zwei Shuttle-Trucks, der eine ist Diesel, der andere elektrisch. Und der elektrische ist durch die Bank, seit er in Betrieb ist, billiger. Der dritte Grund ist eine Art Pioniergeist. Sobald die Fahrer einmal elektrisch gefahren sind, wollen sie eigentlich nicht mehr zurück. Man hat weniger Lärmbelastung, weniger Emissionsbelastung. Das Fahren selber macht anscheinend deutlich mehr Spaß. Wir sind auch mal ein paar Mal mitgefahren. Die wenigsten Trucker wollen zurück, wenn sie einmal elektrisch gefahren sind.
Also schon auch ein Komfortverhalten, aber der Logistiker wird sich ja letztendlich ja seine Rechnung ja auch von seinen Auftraggebern bezahlen lassen. Das heißt, so ein bisschen Luxus spielt dann schon auch eine Rolle oder vielleicht sogar auch Anreiz für die Fahrerinnen und Fahrer, sich dann vielleicht genau für den Logistiker zu entscheiden, weil er sagt so, da habe ich vielleicht ein komfortables oder anderes Fahrverhalten. Oder
es gibt Auftraggeber, die Electric Trucks anfragen. Also gerade wenn, vielleicht nicht der Logistiker selber, aber wenn der Auftraggeber entweder aus öffentlichkeitswirksamen Gründen oder einfach weil es Teil der Unternehmensstrategie ist, gerne mit Elektro-LKWs beliefert werden würde, dann spielt das natürlich eine große Rolle.
Ja. Und von wie vielen Fahrzeugen sprechen wir denn gerade aktuell, die auf deutschen Straßen jetzt schon rollen? Und kannst du eine ungefähre Abschätzung geben, wie viele wird es in den nächsten 18 bis 24 Monaten geben? Also
die Prognosen sind ist relativ schwer, weil es eben davon abhängt, wann genau dieser Tipping Point erreicht wird. Und dann geht's los. Im Moment sind es noch wenige Tausend, die in Deutschland unterwegs sind. Die Annahme ist, und das sind relativ konservative Annahmen, man kann es an den Charge Points, also an den Ladepunkten bemessen, die es heute gibt und die es 2030 geben soll. Da wird ungefähr der Faktor 40, also ein Anstieg um den Faktor 40 erwartet, von ungefähr 10.000, die es heute gibt, auf über 400.000 2030. Und dementsprechend wird auch erwartet, dass die Flotten aufwachsen.
So, das übersetzt sich dann in wie viele Ladepunkte, weil das ist ja jetzt euer Kerngeschäft, diese zur Verfügung zu stellen.
Genau. Also es wird angenommen, dass über 400.000 Ladepunkte in Depots, also nicht öffentlich und halböffentlich, sondern rein in den Logistikdepots benötigt werden. Das ist eine Investition von ungefähr 7 Milliarden, die bis 2030 irgendwo herkommen muss. Und das ist der Markt, den wir bedienen. Also es geht um private Depots. Und die Infrastruktur, die wir bauen, ist immer eine Kombination aus Batteriespeichern und Ladepunkten.
Vielleicht für die jetzt nicht so ein Thema drin sind, Depots, das sind dann quasi die Heimathäfen dieser LKWs dann.
Exakt. Das sind so die sogenannten Heimathäfen. Das Laden wird meistens über Nacht, passiert meistens über Nacht. Und untertags gibt es dann das sogenannte Top-Up, das heißt Trucks, die verschiedene Routen fahren und kurz zurückkommen, werden kurz dann mit deutlich höheren Leistungen geladen, fahren dann weitere Routen und die meisten kommen abends wieder zurück und stehen über Nacht im Depot.
Und kann man sich das so vorstellen, dass dann quasi jedes Fahrzeug einen eigenen Ladepunkt hat oder sind die Ladezyklen dann doch so schnell, dass ich dann auch, weiß ich nicht, zwei Fahrzeuge an einen Ladepunkt hängen kann pro Nacht? Also die Frage, die eigentlich dahinter steht, ist, wie hoch stehen die Investitionskosten der Ladekosten im Verhältnis zum Fuhrpark? Also ab wann lohnt sich denn eigentlich, wie viele Fahrzeugen überhaupt das Upgrade für eine Elektroladeinfrastruktur?
Also wir bauen und für uns Kunden, wir haben einen, da bauen wir einen Ladepunkt, das ist eine kleine Batterie und einen Ladepunkt, bis hin zu wirklich großen Depots mit 10, 20, 30 Ladepunkten und dann auch größere Batterieinfrastruktur. Es ist sehr individuell, es gibt Depots und es hängt davon ab, welchen Netzbezug man hat, welche Batterie man hinstellen kann. Idealerweise lädt man über Nacht und zwar länger mit geringeren Leistungen, einfach weil die Infrastruktur billiger ist, also Schnellladestationen sind deutlich teurer und auch weil man vom Energiemanagement deutlich mehr Möglichkeiten hat, wenn man über längere Zeiträume laden kann. Dann gibt es aber natürlich immer die unerwarteten Top-Ups oder auch die erwarteten Top-Ups, wo man dann mit 200, 300 kW direkt laden muss. Dementsprechend muss man die Infrastruktur auslegen und das ist dann sehr individuell, je nach Depot, wie einfach die Routen und die Verhaltensweisen der Trucks sind.
Okay, und die Batterie, die ihr dort pro Depot aufbaut, also deren Größe hängt dann sozusagen von der Anzahl dann der Ladepunkte ab oder wie dimensioniert ihr die? Einerseits und andererseits, du hast das Thema jetzt Photovoltaik noch gar nicht angesprochen, spielt das bei euch dann auch eine Rolle, dass dann Photovoltaikanlagen dann gleich mitgedacht werden, weil Depots heißt ja, das sind auch häufig Logistikzentren mit großen Dächern.
Ja, also die Batterie steht eigentlich im Zentrum des ganzen Angebots und das ist auch unser Hintergrund. Also wir sind de facto eine Ausgründung aus einem der führenden skandinavischen Entwicklern von Batterie-Großspeichern. Da reden wir 100, 200, 300 Megawatt. Und Batterien ist sozusagen unser Kerngeschäft. Mit der Batterie können wir im Depot zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir lösen sozusagen das Henne-und-Ei-Problem. das man bei Elektromobilität immer hat. Man baut die Ladeinfrastruktur nicht, bevor die Fahrzeuge da sind. Und man schafft sich die Fahrzeuge nicht an, bevor die Ladeinfrastruktur da ist. Was wir machen können, und zwar, wir können das Ganze auch vorfinanzieren, ist, wir bauen die Ladeinfrastruktur zusammen mit den Batterien. Und die Batterien sind nicht nur ein Puffer oder eine Möglichkeit, um den Netzanschluss zu vergrößern, sondern was wir mit der Batterie machen, ist, wir können sowohl hinter dem, also behind the meter, die Energie optimieren, als auch mit der Batterie front of the meter handeln. Das heißt, weil du von Solar gesprochen hast, die meisten Logistiker haben schon eine bestehende Solaranlage. Man kann mit der Batterie die überschüssige Solarenergie, die zum Beispiel mittags anfällt, wird dann nicht ins Netz gespeist oder abgeschaltet, sondern geht in die Batterie. Und wenn die Trucks laden, kann man die Trucks aus den Batterien zum Beispiel über Nacht laden. Das heißt, die Batterien optimieren sowohl das Depot vor Ort, und da gibt es noch Wärmepumpen, die Trucks selber, die Solaranlage, die Kühlung in den Lagerhallen und die Kapazität, die gerade nicht benötigt wird, die können wir über unseren eigenen Bilanzkreis, also über ein Virtual Power Plant, traden und dadurch die Infrastruktur praktisch finanzieren.
Trotzdem wird wahrscheinlich dann die Anlage, die Batterie und die Solaranlage mit am Netz weiter angeschlossen bleiben. Der Ladepunkt ja dann auch, weil die Dimensionierung sicherlich nicht immer so ausgelegt werden kann, wie der Verbrauch ist. Das heißt, komplett autark wird so ein System dann nicht sein. Und das hängt sicherlich dann sehr stark von der Anzahl der Ladepunkte ab, vom Standort natürlich dann auch, von der Auslastung und so weiter. Und da sind wir wahrscheinlich jetzt schon auch beim Kern dessen, was ihr auch könnt und macht. Vielleicht gehen wir da jetzt mal so ein bisschen rein. Also wo ist da jetzt eure Stärke, euer Mehrwert? Was macht ihr anders als andere?
Genau, ich glaube, wir haben als Firma zwei große Vorteile, weswegen wir auch schon Projekte bauen und relativ schnell skalieren können. Einmal ist die Auskunft aus Data Capacity. Unser Hintergrund sind Batterie-Großspeichern. Und daraus können wir sowohl extrem viel Erfahrung einfach in der Projektierung, Bau, Finanzierung von Batteriespeichern mitbringen. Das ganze Team, sowohl unser Gründerteam als auch das Team dahinter, hat sehr viel Erfahrung, damit hunderte Megawatt an Batterien zu bauen. Und das hilft uns, das Ganze extrem, extrem schnell auszurollen, zusammen mit den Vorteilen, die wir in CapEx, Installationen und so weiter mitbringen können. Der andere große Vorteil ist, das ist, glaube ich, das Komplexe an Depotladen oder einem ganzen Behind-the-Meter-Thema, ist das intelligente Energiemanagement. Das heißt, wie kann man das Gesamtenergiesystem aus Batterie, Trucks, Solar, Wärmepumpen und anderen Verbrauchern so optimieren, dass die Trucks möglichst günstig geladen werden, dass man möglichst wenig Energie aus dem Netz ziehen muss, dass man mit der Batterie intelligent handeln, das heißt letztlich Energie billig einkaufen und teuer verkaufen und das ganze System so am Laufen zu halten, dass die Trucks bedient werden und die Batteriekapazität gleichzeitig gehandelt werden kann.
Und wenn ihr euch jetzt so im Vergleich zu anderen Anbietern seht, seht ihr da komplementäre Akteure, die im Markt unterwegs sind? Ihr habt da so ein Alleinstellungsmerkmal oder ist es so, dass ihr da schon auch Konkurrenz zu verspüren bekommt, vielleicht vom PV-Projektentwicklern. Es gibt ja auch inzwischen auch eine durchaus stattliche Anzahl von Batterie-Projektentwicklern, die sich dann von der anderen Seite her dann das Thema Ladeinfrastruktur anschauen. Also wie würdest du aus eurer Perspektive den Markt gerade so sehen und eure Stellung da dran?
Der Markt ist noch sehr, sehr jung, gerade weil das Thema Elektro-Trucks und Ladeinfrastruktur für Elektro-Trucks eigentlich erst seit ein, zwei Jahren richtig interessant sind. Die Kombination mit Batterien auch erst seit kurzem interessant ist, einfach weil die Batteriepreise sowohl für die Trucks als auch für die On-Site-Batterien so stark gefallen sind. Ich glaube, insgesamt sehen wir sehr viele komplementäre Partner. Wir arbeiten zum Beispiel mit großen Solaranlagen zusammen, die schon ein großes Portfolio an bestehenden Solaranlagen, oft auch auf Logistikhallen haben, die sich jetzt das Thema Batteriespeicher mit anschauen. Und mit denen ist eine Partnerschaft oft sehr hilfreich. Wir bringen das Batterie-Know-how und das Energiemanagement mit. Sie bringen sowohl das Portfolio als auch die bestehenden Solaranlagen mit. Natürlich gibt's Konkurrenz, wie in jedem Markt, aber wir sind noch relativ früh dran und sehen es auch an der Nachfrage. Die ursprüngliche Idee entstand aus Data Capacity heraus. Wir hatten bei Data Capacity sehr viele Anfragen von Logistikern und auch großen Projektentwicklern, ob wir nicht aus unserer Sicht kleinere Batteriespeicher und zusammen mit Ladepunkten bauen könnten. Na, die ersten zwei, drei Anfragen haben wir noch abgelehnt und dann als 6, 7 Anfragen kamen, haben wir uns dann angeschaut, ob das als eigenständige Firma Sinn macht und haben uns dann entschlossen, die Firma mit aufzubauen. Deswegen, man sieht, dass es gerade losgeht. Und das war einer der Gründe, warum wir auch Risikokapital mit aufgenommen haben.
The time is now. Zur Finanzierung kommen wir gleich noch kurz zu sprechen. Ja. Aber du hast es ja gerade schon auch selber angesprochen. Ihr bringt ja schon einiges an Erfahrung mit. Ihr seid jetzt nicht zum ersten Mal in diesem Umfeld tätig. Ihr seid drei Gründer. Sagt mir mal ein bisschen was zu euch. Also wo kommt ihr her? Wer seid ihr und wie ergänzt ihr euch auch?
Genau, wir sind drei Gründer. Unser CEO Philipp hat die Batterieentwicklung von einem taiwanesischen Batteriehersteller in Taiwan geleitet, kam dann zurück und hat vor ungefähr 3-4 Jahren Delta Capacity mitgegründet und aufgebaut auf mittlerweile über 1 Gigawatt an Pipeline, mehrere 100 Megawatt, die schon gebaut und im Aufbau sind. Das heißt, Philipp hat praktisch von der Zelle bis zu Großbatteriespeichern die gesamte Industrie gesehen und auch mit aufgebaut. Unser CTO Connor hat einen Hintergrund als Softwareentwickler bei Facebook und war dann mehrere Jahre als CTO bei einem großen amerikanischen Firma namens DSD, die über 1 Gigawatt an Solar- und auch Batteriespeicherportfolios aufgebaut haben und auch über 2 Milliarden an Projektfinanzierung eingesammelt. Das heißt, Connor hat das Ganze in den USA in Anführungszeichen schon mal gemacht und wir konnten ihn dann dazu gewinnen, nach Deutschland zu ziehen und das mit uns aufzubauen. Mein Hintergrund ist in Energieökonomie. Ich habe lange in Paris bei der OECD und bei der Weltbank Energiesysteme analysiert und modelliert. Und wir haben zum Beispiel große Rechenzentren, den Energiebedarf von großen Rechenzentren modelliert. Da wurden dann Speicher und auch der Netzausbau relativ schnell Thema. Und die Idee für Delta Charge kam dann, als ich mit Philipp mal zusammensaß und wir gemerkt haben, dass wir eigentlich dieselben Themen bearbeiten. Und daraus ist dann letztlich die Idee für Delta Charge entstanden.
So, jetzt habt ihr aber auch, vielleicht können wir damit jetzt schon mal gleich auch rausgehen, habt ihr jetzt eine erste sehr ordentliche Finanzierungsrunde hingelegt. Also wie kam es dazu und wie viel habt ihr jetzt geraced und wie stellt sich da jetzt die neue Investorenriege dar?
Genau, wir haben zusammen mit Vireo Ventures und Rethink Ventures ungefähr 3,7 Millionen eingesammelt. Der Grund, warum wir jetzt eine Risikokapitalrunde gemacht haben, ist, dass wir sehen, dass der Markt eben langsam, aber sicher anzieht und wir mit noch mehr Geschwindigkeit und noch mehr Skalierung den Markt bedienen wollen, beziehungsweise die Pipeline, also die Anfragen, die wir schon hatten, dass wir die bedienen können. Wir sind eine Ausgründung aus Delta Capacity, wir hätten es wahrscheinlich auch selber aufbauen können. Aber gerade die Geschwindigkeit, dazu noch die Expertise bei Vireo, einfach die generelle Elektrifizierung der Industrie, Rethink in der Mobilität und im Transportwesen. Das waren für uns dann die idealen Partner, um zu sagen, wir bauen das schneller auf, skalieren das noch schneller, um eben die ganzen Anfragen, die schon drin waren, und dann geht es auch oft um Portfolios mit mehreren 100 Sites, um die bedienen zu können und und das Team und die Technologie, also die Softwareentwicklung, soweit so schnell aufzubauen, um mit dem Markt Schritt zu halten.
Die Finanzierung ist ja jetzt in einem sehr sportlichen Umfeld zustande gekommen. Wir wissen ja alle, dass gerade es nicht so einfach ist, Geld zu raisen. Wir wissen auch, dass inzwischen Investoren auch durchaus differenzierter auf diesen gesamten Cleantech-Markt auch schauen. Was war denn jetzt so ausschlaggebend bei euch, dass ihr jetzt diese erfolgreiche Finanzierungsrunde hingelegt habt?
Ich glaube, ausschlaggebend waren vor allem zwei Dinge. Einmal das Geschäftsmodell an sich, das nicht auf Subventionen aufbaut, sondern es rechnet sich. Ich glaube, in der Vergangenheit, gerade in den letzten Jahren, auch als Cleantech noch ein größerer Hype war, wurde auch mal investiert in Geschäftsmodelle, die vielleicht nicht direkt sich ökonomisch gerechnet haben, wo teilweise viele Subventionen mit eingerechnet waren oder die einfach aus reinem Impact-Investing oder aus einem Impact-Mindset getätigt wurden. Ich glaube, im Moment, die Schwierigkeit, die du angesprochen hast, liegt daran, dass man fast nur noch, oder dass sich Investoren einfach Geschäftsmodelle anschauen, die sich auch ökonomisch rechnen müssen. Ich glaube, das war einer der großen Gründe. Der zweite große Grund, und wir haben schon drüber gesprochen, ist die Erfahrung und auch die Skalierung und der Hintergrund, den wir mitbringen können, sowohl als Gründer als auch mit Data Capacity im Rücken, um sowas auch mit großen Logistikern, die gewohnt sind, mit großen Firmen zu arbeiten, eben schnell aufbauen zu können, was man als traditionelles oder als klassisches Startup in dem Umfang nicht machen kann.
Aber dann ist es ja gewissermaßen auch eine gute Nachricht, wenn man so möchte, denn da teile ich deine These komplett, dass ich jetzt so ein bisschen auch die Spreu vom Weizen trennt. Das heißt, die rein Impact-getriebenen Themen, die fallen so ein bisschen unter die Räder. was natürlich für die Sache schade ist, aber im Grunde genommen auch ein etwas ehrlich machen auch ist, was die Langfristigkeit von bestimmten Geschäftsmodellen noch anbelangt. Denn bei euch kann man auf Langfristigkeit setzen, denn ihr habt ein durchgerechnetes Geschäftsmodell. Das beweisen zumindest die Zusagen jetzt ja auch der Investoren. Also insofern ist es ja auch ein guter Proofpoint, dass das, was ihr jetzt macht, auch wirklich eine Chance haben kann.
Genau. Und aus einer persönlichen Perspektive, es muss sich ökonomisch rechnen. Der Grund, warum wir so viel Zeit und Energie reinstecken, ist, dass tatsächlich der Impact auch sehr groß sein kann. Also wir sehen bei vielen Kunden jetzt schon, die fangen mit den ersten ein, zwei Elektro-Trucks an und vielleicht ist da das ganze Energiethema und das Netzthema noch nicht besonders groß. Die sehen aber, wenn sie einmal das Ganze in Excel durchrechnen, dass bei 10, 20, 30, 40 Trucks die Energiemengen und die Komplexität so groß ist, dass sie es alleine nicht bedienen können. Was wir machen als Partner, ist ihnen zu zeigen, wie kann man tatsächlich die gesamte Flotte elektrifizieren, mit Batteriespeichern, um das Ganze zu ermöglichen. Aber wir helfen ihnen auch gerade den Logistikleitern, das bei ihren Chefs zu verkaufen, weil man ein Konzept dafür braucht. Man kann nicht elektrifizieren, ohne zu wissen, wo man die Trucks laden muss und vor allem, welche Energiepreise gezahlt werden. Wenn man das aber garantieren kann, und das können wir auf unsere Verträge laufen 10, 15 Jahre mit unseren Kunden, das bringt die Planungssicherheit, um die Transformation auszurollen. Und das kann auf eine Volkswirtschaft oder auf ganz Europa bezogen tatsächlich einen sehr großen Impact haben, weil wir die Elektromobilität im Transportsektor damit idealerweise um mehrere Jahre vorziehen können.
Wo steht ihr jetzt als Unternehmen? Was sind jetzt so die nächsten Meilensteine? Jetzt habt ihr das Geld eingesammelt. Die Bankkonten sind zumindest sehr sukzessive über die nächsten Monate nach Abruf dann gefüllt. Wofür wird das Geld ausgegeben? Was sind jetzt die nächsten Schritte bei euch?
Genau, das Geld aus der Finanzierungsrunde fließt hauptsächlich in den Ausbau des Teams und der Software, also dem Optimierungs- und Energiemodellierungsmodelle. Der nächste große Schritt ist tatsächlich, die Pipeline großflächig auszubauen. Und dafür sind große Infrastrukturfonds die richtige Art von Kapital. Das heißt, der nächste große Schritt ist wirklich die Pipeline, auch eine Pipeline an Ready-to-Build-Projekten durch einen großen Infrafund. Und das sind dann, wir planen über 300 Millionen bis 2030 an Infrastrukturgeld auszurollen. Praktisch die Pipeline so auszubauen, dass das Ganze wirklich skaliert. Denn je größer wir das skalieren können, desto besser wird sowohl den CapEx, den wir anbieten können, als auch das Energietrading an sich. Je größer die virtuelle Batterie, desto besser und vor allem günstiger können wir die Energie auch anbieten.
Worüber wir gerade noch gar nicht so explizit gesprochen haben, vielleicht das nochmal, um das herauszuarbeiten. Werdet ihr denn die Anlagen eurer Kunden später selber nur betreiben oder auch tatsächlich auch ja im Asset mehr drin haben? Also seid ihr eher ein Asset-Light oder ein Asset-Heavy-Geschäftsmodell? Weil da hängt ja dann am Ende ja auch die Finanzierung mit dran, natürlich dann auch Projektfinanzierung. Aber vielleicht können wir das nochmal auch zum Ende nochmal ganz kurz nochmal aufklären.
Also im Moment machen wir beide Modelle. Es gibt Kunden, die können sich die Investition leisten. Die wollen die Assets auch besitzen, einfach weil es für sie in Anführungszeichen Business Critical ist. Bei diesen Kunden, das ist dann das Asset-Light-Modell, machen wir die klassische Projektierung, Systemdesign. Wir beschaffen die Hardware, bauen sie und betreiben sie. Aber die Investition wird vom Kunden getätigt. Dann gibt es aber eine sehr große Zahl an Kunden, die Investition nicht tätigen wollen oder können. Und zum Beispiel viele Projektentwickler, wo der Depotbesitzer und der Depotbetreiber nicht unbedingt dieselbe Entität ist. Da ist das Service-Modell, das wäre dann das Asset-Heavy-Modell, sehr attraktiv. Die sind gewohnt, eigentlich alles zu leasen, von der Solaranlage auf dem Dach bis zur Kühltechnik in der Halle. Das heißt, wir können beide Modelle bedienen und letztlich geht es darum, beide Asset-Typen zu betreiben. Für den Energieverkauf oder die Energievolumen, die wir letztlich handeln, macht es für uns eigentlich keinen Unterschied, ob wir die Assets selbst besitzen oder nicht. Für den Kunden kann es einen riesigen Unterschied machen, wenn wir dieses Service-Modell mit anbieten.
Da kommen sicherlich noch einige Finanzierungsrunden auf euch zu in Zukunft, aber jetzt startet ihr erstmal durch. Ich habe euch neulich ja auch in München besucht. Ihr seid jetzt auch umgezogen in ein neues Büro. Ihr werdet jetzt langsam die Mannschaft weiter aufsatteln. Das heißt, das ist wahrscheinlich das Direkte, was ihr jetzt braucht. Also vielleicht nochmal ein kleiner Aufruf. Welche Art von Kolleginnen und Kollegen benötigt ihr in Zukunft? Also wer darf sich bei euch bewerben?
Genau, wir bauen das Team sehr schnell aus und haben schon einige sehr, sehr gute Mitarbeiter geonboardet in den letzten Wochen. Ich glaube, in den verschiedenen Bereichen, die wir suchen, sind vor allem im Bereich Projektentwicklung, Projekttechnikern, also mit einem technischen Hintergrund. Wir haben viele Projektleiter und auch Projektmanager, die einfach die Kundenprojekte vor Ort komplett betreuen, mit allen Gewerken, von der E-Planung bis zur bis zum Gießen von Fundamenten. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die Tech-Seite. Und da baut vor allem unser CTO ein großes Software-Team aus. Die gesamte Energieoptimierung und letztlich, auch wenn es ein Buzzword ist, aber letztlich sind es KI-Modelle, weil es geht um Vorhersagen, basierend auf historischen Energiedaten. Und da ist KI die beste oder die perfekte Technologie dafür. Das heißt, die Softwareplattform aufzubauen, das ist langfristig auch da, wo die große IP von uns steckt. Und wer da Lust hat, es ist fast eine neue Asset-Klasse, die wir aufbauen, die Kombination aus Batterien und Ladesäulen. Wer da Lust hat, mitzuarbeiten, der kann sehr gerne sich für uns bewerben.
Sehr schön. Mensch, Johannes, das hört sich ja wirklich nach einer fantastischen Reise an, beziehungsweise dem Beginn einer Reise. Dieser Tage hört man ja nicht allzu häufig von erfolgreichen Finanzierungsrunden. Also herzlichen Glückwunsch auch nochmal von meiner Seite. Ein spannendes Danke. Thema, vor allen Dingen, weil es ja auch verspricht, schnell wettbewerbsfähig zu werden. Das heißt, im Ende braucht euch das gar nicht so sehr wahrscheinlich zu stark zu berühren, ob da jetzt ein Verbrenner auskommt, ja oder nein, weil wenn nämlich diese Technologie ohnehin auch günstiger wird, dann wird sich das so oder so auch im Markt auch durchsetzen, vor allen Dingen auch in diesem sehr unter Kostendruck stehenden Speditionsmarkt.
Exakt. Und wenn man verfolgt, was die großen Truck-Hersteller auch öffentlich sagen, dann sind eigentlich, es gab vor kurzem ein Interview mit dem MAN-CEO, der gesagt hat, dass Technologieoffenheit in diesem Sinne eigentlich keine richtige Industriepolitik ist, sondern es sollte darum gehen, welche Technologie sich tatsächlich am Markt durchsetzt und vor allem ohne Subventionen. Das ist das, was wir am Elektro-Truck-Markt so spannend finden, dass sich die Geschäftsmodelle sowohl für die Speditionen als auch für uns, als auch für die Truck-Hersteller tatsächlich rechnen und das Ganze ist ohne Annahmen an Subventionen aufgebaut. Klar braucht man bei neuen Märkten, der Staat hat das historisch immer gemacht, eine Art Anschubfinanzierung oder vielleicht so die ersten Pilotprojekte, Pionierprojekte zu bauen. Aber insgesamt muss sich der Markt ökonomisch rechnen. Und das tut es in vielen Fällen jetzt schon und wird, je weiter die Batteriepreise sinken, und die Hersteller haben gerade erst angefangen, wirklich elektrische Trucks zu bauen, wird sich das in den nächsten 10 Jahren immer weiter verbessern und immer attraktiver werden.
Herzlichen Glückwunsch, schönen Gruß an das Restteam, Johannes, und wir werden sicherlich einiges von euch hören. Delta Charge, schaut euch das alle wirklich sehr, sehr gerne an. Da kommt ein tolles neues Unternehmen auf uns zu. Bis bald, Johannes. Tschüss.
Danke, ciao.
Zeit zum Auftauchen. Wir hoffen, dir hat's gefallen. Wenn es so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Und falls du noch tiefer ins Thema eintauchen möchtest oder Kontakt zu unseren GesprächspartnerInnen suchst, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR Eco produziert, deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.